Also, um was soll es heute gehen? Um die Fourier-Transformation, Fourier-Analyse. Also, wir haben uns jetzt in der Vorlesung, wir sind jetzt so allgemein, wir kommen jetzt langsam zu den Anwendungen. Nachdem ich jetzt mit Ihnen, numerische Gleichungslöser, Performance-Optimierung, Performance-Messung und so weiter durchgegangen bin, wollen wir jetzt mal zu den Anwendungen kommen. Und eine der ersten wichtigen Anwendungen im wissenschaftlichen Rechnen für Ingenieurs- und naturwissenschaftliche Aufgaben ist die Berechnung einer Fourier-Transformation. Ne? Damit kann man zum Beispiel Signalanalysen machen. Ne? Können wir natürlich auch Signalanalysen machen und keine Signal. Ja. Richtig gut heute der Anfang. Jetzt schaut es aus wie ein deutsches Wort, oder? Ja, warum ist die so wichtig? Kleine Anekdote. Als ich studiert habe, Ingenieursmathematik, hatten wir echt einen super Dozenten, den Mörsch, der war in der angewandten Mathematik, also bei dem hat Mathematik, hat mir richtig Spaß gemacht, dazu zu hören. Der konnte auch immer ein bisschen so Anekdoten erzählen. Und auch zum Herrn Fourier. Ich weiß nicht, in welchem Jahrhundert es jetzt war, wenn Sie es, auch nicht, ne? Schätze mal, Euler, 18. Jahrhundert. Auf jeden Fall, der Fourier war Physiker und erst einmal noch nicht bekannt. Und der hatte eine wahnwitzige Idee. Der meinte, also wir werden die Fourier-Analyse behandeln, dann die diskrete Fourier-Transformation und dann uns damit beschäftigen, wie eine schnelle Fourier-Transformation berechnet werden kann. Und dann abschließend werde ich auf die parallele Implementierung eingehen. Also viele Anwendungen in den Natur- und Ingenieurwissenschaften, die beruhen auf dieser FFT. Und Beispiele Spracherkennung, Bildverarbeitung. Aber warum ist die jetzt so wichtig? Also jetzt kommen wir wieder zurück. Fourier hatte irgendwie eine wahnwitzige, im ersten Blick mutige Annahme. Nämlich, man könnte alle Funktionen, die es gibt, die stetigen, auch die unstetigen, nicht stetigen, hat sich dann später auch herausgestellt, durch eine Überlagerung von Sinus- und Cosinus-Funktionen mit unterschiedlicher Frequenz ausdrücken. Ja. Ein hartes Ding, ne? Oder? Tatsächlich geht sogar, leider habe ich nicht mehr geschafft, das Beispiel rauszuziehen. Man könnte sogar eine Taktfunktion, so eine Rechtecksfunktion, kann man ausdrücken, dadurch, dass man lauter Sinus und unendlich viele Sinus- und Cosinus-Funktionen aufsummiert. Mit unterschiedlichen Frequenzen. Ja, das gibt dann, wenn man den aufsummiert, dann gibt es dann ein bisschen so Funktionen, die sehen ein bisschen so aus, ein bisschen zackig hier. Aber wenn man das unendlich macht, unendlich oft macht, unendlich viele Funktionen, Sinus- und Cosinus-Funktionen aufintegriert, kommt tatsächlich dann was raus mit scharfen Kanten. Ne? Das soll erst mal nicht glauben. Also solche periodischen Funktionen gehen. Und der Euler, zu seiner Zeit schon bekannter Mathematiker, meinte so sinngemäß, der Fourier spinnt. Das kann nicht gehen. Aber der Fourier hatte recht. Und hätte der Fourier nicht recht gehabt, dann würde heute, hätten wir wahrscheinlich keine MP3-Player, kein JPEG und so weiter. Denn was macht eine Fourier-Transformation? Also wir kriegen dann letztendlich Sinus- und Cosinus-Funktionen, die dann aufsummiert werden. Das Ganze rechnet man dann, das ist schon mal schlecht. Komplexe Dimension ist immer beim Sinus, wo die in der Vertikalen ist. Und okay, jetzt haben wir hier lauter verschiedene Funktionen von Sinus und Cosinus unterschiedlicher Frequenzen. Dann zum Beispiel über die Zeit dann bestimmt werden. Ne? Und so, und da davor gibt es dann Koeffizienten AI und BI. Und eine Fourier-Transformation berechnet für eine feste Folge von Frequenzen genau diese Koeffizienten. Und durch diese Koeffizienten ist diese Funktion dann sozusagen charakterisiert. Und dann kann man jetzt interessante Dinge machen, nämlich zum Beispiel, ich nehme also so ein Signal her, ja, und gehe damit in den Foyerraum. Das heißt, ich berechne erst einmal von analogen, also im Messraum oder Objektraum, sagt man eben auch, gemessene Signale, wie beispielsweise die Stärke eines Signals, ja, oder zum Beispiel die Schärfe, nicht die Schärfe, den Grauwert eines Bildpunktes. Ja. Den nehme ich her, das sind meine Messwerte, und berechne damit, das zeige ich Ihnen jetzt dann gleich, einfache Beispiele, eine Fourier-Transformation und kriege dann die Fourier-Koeffizienten und habe damit dieses Bild in den sogenannten Fourier-Raum transformiert. Und in dem Fourier-Raum kann ich bestimmte Dinge leichter rechnen. Zum Beispiel, wenn ich eine Faltung durchführen will, ja? Eine Faltung zwischen zwei Bildern. Das heißt, ich schiebe das eine Bild über das andere Bild jeweils immer pixelversetzt drüber. Ja? Und berechne beispielsweise einen Ausschnitt von Folgen von 8x8 Pixeln und berechne da irgendeinen Wert. Dann ist das eigentlich eine recht aufwendige Sache, so eine Faltung. Ich muss also das eine Bild komplett über das andere schieben und dann jeweils immer diese 8x8 Kernel da ausrechnen oder 3x3 Kernel ausrechnen. Also unheimlich viele Berechnungen. Stattdessen könnte ich Folgendes machen. Ich berechne erst einmal ein bisschen aufwendig, ja. Allerdings mit der schnellen Fourier-Transformation geht es dann in Log N. Für beide Bilder die Fourier-Transformation. Und statt dann umständlich das eine Bild übers andere zu schieben, mache ich eine pixelweise Operation korrespondierender Fourier-Werte und gehe dann wieder zurück mit der inversen Fourier-Transformation in den Bildraum. Und dadurch, dass ich im Fourier-Raum lauter Pixel-zu-Pixel-Operationen ausführen kann, spare ich mir dieses aufwendige Übereinanderschieben der Bilder und spare damit unheimlich viel Rechenzeit. Ja. Oder bei der Bildverarbeitung, das zeige ich Ihnen jetzt nicht, aber da macht man, ich erkläre es Ihnen. JPEG, MPEG, ne, das, was Sie täglich nutzen mit diesen kleinen, zauberhaften Dingen da. Ne. Also in den Smartphones gucken wir uns Videos an, wir übertragen Bilder, die können wir also irgendwie komprimieren. Wie geht das? Ja, das geht genau so. Bei JPEG verwendet man eine Art, ja, ich nenne es jetzt mal, ob das mathematisch so korrekt ist, aufgezeichnet werde ich auch noch, werde ich vielleicht gegeißelt, unter Funktion der Fourier-Transformation, die nur Cosinus-Funktionen nimmt. Sogenannte DCT, diskrete Cosinus-Transformation. Und auch da berechne ich lauter Werte. Ja. Und diese Werte für hohe Frequenzen schmeiße ich diese Werte weg. Die vergesse ich einfach. Weil der Mensch die unter Umständen gar nicht auflösen kann. Und bei Audio ist genau das Gleiche. Und dadurch kommt diese Komprimierung zustande. Das heißt, ich rechne mir also eine kleinere Menge von diesen Fourier-Koeffizienten aus. Und die ich dann noch gefunden habe, die kodiere ich dann noch mit einer Huffman-Kodierung. Und das, was da rauskommt, übertrage ich als JPEG. Das ist die Bildkomprimierung. Und für Video mit MPEG geht es analog. Also eine ganz wichtige Sache. Ne? Also ich brauche also diese Fourier-Koeffizienten. Und mit den Fourier-Koeffizienten kann ich dann entweder dadurch, dass ich die Fourier-Koeffizienten direkt miteinander verarbeite unter arithmetischen Operationen, kann ich entweder Berechnungen sparen oder ich kann diese Fourier-Koeffizienten hernehmen, um bestimmte Frequenzen, die ausdrücken, wegzulassen und damit eine Komprimierung herbeizuführen. Letztendlich kann man sagen, eine FFT ist eigentlich nichts anderes als ein Histogramm zu berechnen für die einzelnen Frequenzen, die in diesem Signal, die in diesem Bild enthalten sind. Und dieses Histogramm entspricht dann eben den Werten AI und BE. Okay, jetzt steigen wir mal ein. Wie können wir das berechnen? Ja, eine einfache, wie es so schön heißt, das habe ich die ganzen Folien hier, ich gebe es zu, ja, ich habe es aus dem Buch kopiert, was ich da für die Vorlesung hergenommen habe. Da gibt es ein ganzes Kapitel FFT Analysis. Das liegt als PDF im Studon für Sie vor. Sollte da drin sein. Ich hoffe noch, dass es drin ist. Wenn nicht, schicken Sie mir eine E-Mail oder was. Dann ist es irgendwie beim Übergang vom letzten Semester zum neuen Semester verloren gegangen. Aber es müsste drin stehen. Und da können Sie das alles auch nochmal nachlesen. Und da steht Straightforward Implementation, also die einfache Implementierung, kostet eben einen Aufwand von n Quadrat, wenn n die Anzahl der Abtastpunkte ist. Und eine schnelle Fourier-Transformation, die Berechnung schafft es eben in n log n Schritten. Okay, was ist jetzt also die Fourier-Analyse? Die Darstellung stetiger Funktionen durch potentiell unendliche Reihen von Sinus- und Cosinus-Funktionen, wie also hier an der Tafel angedeutet. Die diskrete Fourier-Transformation ist also eine Abbildung einer Sequenz von über die Zeit gewonnenen Werten in eine Sequenz über Frequenzen. Also das heißt, ein analoges Signal wird im Prinzip diskretisiert, dadurch, dass ich nicht eine unendlich über die Zeit feine Auflösung habe, sondern zu bestimmten Zeitpunkten Signale abtaste und anhand dieser diskret abgetasteten Signale eben entsprechende Frequenzwerte berechne, die dann eben auch ja, in einer Sequenz von Frequenzen entsprechen. Das heißt, bestimmte Frequenzen lasse ich von vornherein schon mal aus. Ne? Okay, die Signalstärke ist eine Funktion der Zeit und man spricht deswegen auch, ich transformiere die Zeit, den Zeitraum oder den Ortsraum, wenn man von einem Bild spricht. Da habe ich dann ein Pixel gegeben beim, gehen wir mal von aus, Audiosignal, das kommt halt dann über die Zeit. Transformiere ich diese Werte, die über die Zeit gegeben sind, in einen Raum als Funktion der Frequenz. Das heißt, an der X-Achse steht dann die Frequenz. Also sowas im Prinzip. Ne? Ich habe hier, es kommt dann eh gleich ein Bildchen. Das ist der Ortsraum. Oder Bildraum. Und da steht hier zum Beispiel entweder XY für die Dimension, falls dieses Bild ist, oder eben die Zeit, dann irgendwelche Messwerte. Und jetzt mit der FFT oder mit der DFT projiziere ich das in den Frequenzraum und jetzt plötzlich steht auf der X-Achse stehen Frequenzen und auf der Y-Achse stehen die Fourier-Koeffizienten für die einzelnen Frequenzen. Okay, also ich habe vom Ortsraum in den Frequenzraum transformiert. Jo, machen wir mal ein Beispiel. Angenommen, wir hätten also 16 Messdatenpunkte und die repräsentieren irgendwie eine Signalstärke über die Zeit. Das sei hier mal genormt angetragen, 0, 1, 2, 3, 4, was das immer ist. Und ja, dann gibt es halt, soll eine, vielleicht eine Schwingungswerte sein über eine X-Achse, gespiegelt eventuell oder was auch immer gespiegelt, die eine X-Achse dann schneidet. Das heißt, es gibt also auch negative, vielleicht ist es ein Strom. Ne? Einmal fließt der Strom in die Richtung, einmal fließt er in die andere Richtung. Und dann habe ich halt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bis 16 Werte über die Zeit aufgenommen. Okay. Und jetzt greife ich schon mal vorweg, ohne, später erkläre ich Ihnen dann, wie man diese Fourier-Koeffizienten berechnet. Ja, man berechnet also immer für Sinus- und Cosinusfunktionen entsprechende Amplituden, diese Fourier-Koeffizienten. Und das sei beispielsweise das hier rausgekommen. Für den Sinus und für den Cosinus, das teile ich dann auf, dass der Sinus, der Koeffizient für den Sinus ist dann immer ein, immer, ich stelle das als komplexe Zahl dort in Messung, die errechneten Koeffizienten. Und da entspricht dann der imaginäre Wert immer dem Anteil des Sinus und der nicht imaginäre Wert, der reale Wert, entspricht dem Anteil des Cosinus. Und da gehen wir jetzt mal einfach davon aus, da wäre Folgendes hier rausgekommen. Nämlich, wir hätten jetzt also drei diskrete Frequenzen, einmal x, dann 2x und dann noch 5x. Und das da hinten ist dann als periodisches Signal, wenn das Ganze nochmal sich, wenn es die X-Achse nochmal schneidet. Ja, dann hätten wir also den imaginären Teil, der wäre hier bei 16. Also wie ist das dazu? Und da gibt es keinen realen Teil, ne? Bei Frequenz 1. Bei 2,1 ist das so zu lesen, da gibt es also einen Realteil, der geht bis 8 und einen imaginären Teil, der geht, einen Anteil, der geht bis 16. Okay. Man sieht, dass das Ganze und eines periodischen Signals für den Realanteil identisch ist, entspricht dem Cosinusverlauf, denn der Cosinus ist nach Adam Riese achsensymmetrisch, während der Sinus punktsymmetrisch ist, stimmt's? Deswegen ist der Imaginärteil hier gespiegelt. Die 16 tauchen hier bei minus 16 auf und die minus 16 tauchen hier als plus 16 auf. Okay. So, jetzt macht man Folgendes. Jetzt sagt man, man hat, das sind also jetzt unsere Foyerwerte. Und diese Foyerwerte, die werden jetzt noch durch die Periode, das ist die Anzahl der Messpunkte, dividiert. In dem Fall haben wir 16. Moment, dividiert durch n halbe. Ja. Der Frequenzwerte, der komplexen Frequenzwerte, ja, das kommen wir jetzt noch rein. Durch n halbe, wenn n gleich Anzahl der Messpunkte. So, das heißt für das Beispiel, die 16, also wir haben 16 Messpunkte, dann teilen wir das Ganze doch mal die 16 hier, ne, für Frequenz 1. Für Frequenz 1 mal x, nehmen wir jetzt 16. Teilen wir das Ganze durch 8, weil das ist n halbe, ergibt 2. Für Frequenz 2 mal x, ja, da haben wir zum Beispiel hier 8, ne, für ein Realzahl, 8 durch 8 ist 1. So. Dann schauen wir uns doch mal die Funktion da an. Also hier haben wir ermittelt, Imaginärteil 2. Also für Sinus x, das ist jetzt die Frequenz x, 2x und 5x. Ne? Das sind genau die x, 2x, 5x. Andere haben wir jetzt nicht gefunden. So, dann schreiben wir halt mal, und der Fourier-Koeffizient, also für die einfache Frequenz, lautet 2 für ein Imaginärteil. Na, haben wir nur den Imaginärteil gegeben, dann heißt es, wir haben die Funktion 2 mal Sinus von x. 2 mal Sinus von x, wo ist es? Das müsste das hier sein. Ne, warten Sie mal. Das hier, ne? Die Striche sind breiter. Ja klar, das ist Sinus x, also 2x, das ist dann schmäler. Okay, das ist Sinus x. Mhm. Okay, dann schauen wir nach. Für den Imaginärteil, also bei 2x gibt es ein Imaginärteil und einen Realteil. Das heißt also, wenn wir eine Sinusfunktion und eine Kosinusfunktion haben. Die Kosinusfunktion haben wir hier bei minus 16. Minus 16 durch 8 ist minus 2. Also kriegen wir minus 2 mal minus 2x. Beim Kosinus haben wir minus 8. Minus 8 durch minus 8 ist minus 1. Ja. Ist der Realteil, ja, Moment, das stimmt, aber hier ist minus 8, also kriegen wir minus 1 und das heißt, das ist minus Cosinus 2x und minus 2 mal Sinus x und da sehen Sie die entsprechenden Kurvenverläufe, Punkt, 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 also minus Cosinus x und dann noch bei 5x, was ist bei 5x, da haben wir den Wert 4, ja. Und für Frequenz 5 mal x, das war durchgezogene Linie. Durchgezogene Linie heißt, wir haben immer ein Realteil. Und das ist 4 durch 8 ist 0,5 für den Realteil. Okay, damit kriegen wir also 0,5 mal Cosinus 5x. Und jetzt, wenn Sie all diese vier Funktionen aufaddieren, überlagern, dann kommt diese Funktion hier raus. Und das Beispiel ist natürlich wunderbar gewählt. Und genau unsere 16 Messpunkte liegen genau auf dieser überlagerten Funktion. Sehen Sie, das ist die Kunst. Ich habe also durch diese Koeffizienten, minus 2, minus 2, minus 1, 0,5, für die Frequenzen x2, x und 5x, eine Funktion gefunden, deren Verlauf so aussieht, dass all meine Messpunkte genau auf dieser Kurve liegen. Genial, oder? Jetzt gehen wir davon aus, dass die anderen da dazwischen liegen. Das war die Leistung sozusagen von Fourier. Sie nehmen irgendeine Funktion her, die Sie gar nicht kennen, ja, messen die an bestimmten Punkten und rechnen über die Fourier-Transformation die zugehörige Funktion aus. Ja.
Ich habe eine Frage zu dieser Summenfunktion da oben. Kommt ja sehr oft I vor.
Ja.
Das ist doch einmal das imaginäre I und einmal so eine Funktion.
Ja, ist gut. Ja.
Ja,
wir haben recht. Schlampige Notation. Ist nicht sauber. Wir haben recht. Gute Frage, danke.
Und die 16 da unten, also 16 minus 8 und 4.
16 durch 8?
Das durch 8, das kommt von n halbe.
Ja, exakt.
Das, 16 durch 4 minus 8 oder 4 oben drauf.
Ja. Das kommt durch die Messung her.
Okay.
Bitte. Gut, dann kommt am Ende das hier raus und wir sind glücklich. So, jetzt brauchen wir nur noch eine Methode, wie wir diese Koeffizienten da ausrechnen. Ne? Ich habe Ihnen ja, hier sind die Koeffizienten ja quasi vom Himmel gefallen. Wir wissen noch nicht, wie wir die ausrechnen. Wir haben einfach gesagt, das kommt hier raus. Und das sind auch die richtigen zu diesen Messwerten. Und ja, dann haben wir gesehen, wenn das die richtigen Messwerte sind, dann können wir also wirklich durch Überlagerung entsprechender Sinus- und Cosinus-Funktion die Funktion nachbilden. Unser Signal. Aber wie kommen wir denn auf diese Koeffizienten? Erst hier nochmal ein Einschub. Also das ist zum Beispiel, hier sieht man Frequenz und Amplitude. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel ein Audiosignal. Und in dem Kapitel gibt es eine kleine Begründung, warum das so gut geht durch Überlagerung von periodischen Funktionen. Das liegt zum einen daran, dass Sprache, ich gebe jetzt einfach nur nach, bin kein Mediziner, ja, tatsächlich aus einer Überlagerung von bestimmten harmonischen Grundfrequenzen besteht. Ist so, gebe ich jetzt mal einfach weiter. Das ist anscheinend in so einem Stimmbändern da irgendwie so angelegt. Und auch Und dann ist es auch noch so, dass die separierbar sind, diese einzelnen Grundfunktionen, linear separierbar. Das heißt, die hängen nicht irgendwie voneinander ab, sondern ich kann die einfach über, so wie ich es hier gezeigt habe, übereinander lagern. Und dann kommt die richtige Funktion aus. Sie haben also keine Abhängigkeiten untereinander. Das gilt also auch bei diesen Sprachsignalen, die wir da im Kehlkopf irgendwie erzeugen. Und ferner, macht unser Ohr auch noch so eine Filteroperation. Das ist irgendwie, schafft das Ohr, das, wie gesagt, ich kenne jetzt da die Anatomie nicht genau, warum das so ist. Unser Ohr schafft es jedenfalls, im Prinzip solche frequenten Anteile dann da rauszufiltern. Ja, das war so die Begründung, weshalb sowas zum Beispiel ganz gut funktioniert. Und dann sieht man halt anhand dieses Bildchens schon im Frequenzraum bestimmte Charakteristika, die auf entsprechendes Verhalten im Signalraum hindeuten. Ja. Beispielsweise, ja, was zum Beispiel, ja, wenn es da irgendwie gehäufte kleine Fluktuationen gibt, ne, dann habe ich hier frequente Anteile mittlerer Art. Also das hier sind die Frequenzen und je dichter und das sind die Amplituden. Ne. Umso mehr ist es dann hier verteilt. Ja, hier sieht man, das heißt, je höher das schwingt, genau, umso mehr Sinusfunktion brauche ich mit hoher Frequenz. Das sind dann die hochfrequenten Anteile, genau. Je mehr dass das Ganze hier schwingt, dann brauche ich umso mehr höher frequente Anteile. Okay, gut, ja, wir wollen jetzt also mal so eine DFT berechnen. Letztendlich läuft es darauf hinaus, dass ich das Produkt einer Matrix mit einem Vektor durchführe. Der Vektor entspricht natürlich unseren gemessenen Signalwerten. X. Ja, X ist also der Eingabevektor, die Samples der Signale. Was ist jetzt dieses Groß-Fn? Das besteht aus Koeffizienten Fin und die entsprechen wieder Omega Nij, bei I und J zwischen 0 und N verlaufen. Und Omega N ist die primitive Ente-Einheitswurzel aus komplexe Einheitswurzel. Mhm. Was ist das jetzt? Also nehmen Sie es einfach mal so hin. Ne? Jo. Genau. Ich mache jetzt mal ein paar Berechnungen hier für diese komplexe Einheitswurzel. Allgemein ist die so definiert wie n für ein k hoch k ist definiert als e I mal 2 Pi mal k durch klein n habe ich jetzt hier geschrieben. Okay, ne? Das ist also die Karte, komplexe Einheitswurzel über den Raum der Dimension n. Wie berechne ich das Ganze? Machen wir mal n gleich 2. N gleich 2, also ich glaube, das ist aber jetzt echt mal einen Spickzettel. Ich mache das erst im zweiten Mal. Okay, na, dann setze ich es halt einfach ein. Ne? Dann kriege ich also W2 1 ist E I mal 2 Pi mal 1 durch 2. Wunderbar, ist E hoch minus E hoch I mal Pi. Stimmt's? Stimmt. Das ist Cosinus Pi plus I Sinus Pi. Ja, Pi ist 180 Grad, ne? Haben wir dann Sinus? Nö. Beziehungsweise der Sinus von 180 Grad ist 0. Und der Cosinus von 180 Grad ist 180 Grad. Bitte? Minus 1, das ist doch eine gute Annahme. Das ist minus 1. Was ist W2 von 0 hoch 0? Mal das ist einfach. Das ist E hoch I mal 0. E hoch 0 ist 1. Hervorragend. Da haben wir doch schon mal die Fourier-Koeffizienten, wenn wir zwei Messwerte hätten. Berechnung der DFT des Vektors 2, 3. Das sieht dann so aus. Da oben, das sind unsere Einheitswurzeln, unsere komplexen Einheitswurzeln. Da oben steht jeweils immer, wo die angeordnet sind, in einer 2x2-Matrix, also mit zwei Zeilen und zwei Spalten. Und dann ist das 0 mal 0, 0 mal 1, 1 mal 0. Das ist also W2 hoch 0 jedes Mal und das hier ist W2 hoch 1. Das habe ich hier gerade ausgerechnet. Also schaut die Matrix bei Dimension 2 für die einzelnen komplexen Einheitswurzeln so aus. 1, 1, 1 und hier unten nochmal minus 1. Und wenn wir das ausrechnen für unseren Vektor, für unseren Angabevektor, kommt raus 5 minus 1. Ganz einfach, ne? Machen wir das mal für einen Vektor 1, 2, 4, 3. Im Realen kann man natürlich dann über 1000 Messwerte haben. 1024, 2048. Ich glaube, ich werde es heute nicht mehr schaffen, aber das nächste Kapitel geht dann auf etwas ein, was hochaktuell ist. Steht drüber ADAS, Autonomous Driver Assistance Systems. Also es geht ums autonome Fahren und da braucht man für Radarsignalauswertung solche Fourier-Transformationen, um Abschätzungen zu machen, wie weit ist ein Auto vor mir, fährt es zu mir, auf mich, oder fährt es von mir weg? Das kommt dann im nächsten Kapitel. Okay, naja, wir können jetzt mal, also jetzt haben wir hier, wir machen es erstmal einfach, Dimension 4, also brauchen wir eine Matrix der Dimension 4 mal 4, deswegen steht jetzt hier mal Omega-Index unten 4 und da oben dann halt die entsprechenden Bezeichnungen, ne? 1 mal 0, 1 mal 1, 1 mal 2, 1 mal 3, 2 mal 0, 2 mal 1, 2 mal 2, 2 mal 3 und entsprechend analog. Und ja, die berechnen wir doch jetzt einfach mal hier. Ne? Am besten, ich spendiere neue Fläche. Brauche ich das da unten nochmal? Ich glaube, ich brauche es nicht mehr. Alles Knochen trocken, klar. Nee. Ja, es war Knochen trocken, jetzt ist alles schön nass. Ja, rechnen wir mal fröhlich den Fourier-Koeffizienten aus für n gleich 4 mit der Formel da hier. Der große n, aber mal klein n, habe ich jetzt geschrieben. Gleich 4, also wir hätten 4 Messwerte. Rechnen wir, also W4 hoch 0 ist trivial. Ne? Das ergibt dann die 1, das sind diese Einsen hier. Dann haben wir W4 hoch 0. Und W4 hoch 1, ja, was ist das denn jetzt? Ja, laut unserer Formel kommt da raus, das ist E hoch 2 Pi mal I mal 1 durch 4. Das ist also E hoch I mal Pi halbe. Schön, also Cosinus Pi halbe plus I mal Sinus Pi halbe. Pi halbe entspricht 90 Grad, ne? Sind alle einverstanden? Bei 90 Grad gibt es dann Cosinus. Ne. Es gibt nur einen Sinus. Und der Sinus von 90 Grad ist 1. Genau. Also kommt I raus. W4 hoch 1 ist 1. Okay. Ja, dann rechnen wir mal W4 hoch 2 aus. Das ist E hoch 2 Pi mal I mal 2 durch 4. Das ist also letztendlich E hoch I mal Pi. Das hatten wir schon mal irgendwo da unten stehen. E hoch I mal Pi. Also das ist, dann mache ich es jetzt kurz und schmerzlos, das ist 1. Na. So, jetzt machen wir mal W4. Wir können das Ganze ja ein bisschen abkürzen, das ist das Schöne. Hoch 3 ist Omega, ich sage mal W, ist eigentlich Omega. Hoch 2 mal Omega W4 hoch 1. Ja, W4 hoch 2, das ist schon wieder wie Omega. 4 hoch 2 haben wir schon ausgerechnet, das ist 1. Mal Omega 4 hoch 1 ist I. Also kommt da I raus. Na schön, ne? Moment, bei mir steht minus I. Weil bei W4 hoch 2 steht minus 1. War das der Einwand?
Ja,
ja, okay. Also das muss minus 1 hier heißen. Kommt minus I raus. Okay, dann haben wir W4 hoch 4. Omega 2 hoch 2 mal Omega 2 hoch 2. Das ist also, wieso steht jetzt hier eigentlich 2 unten? Das bleibt natürlich bei 4. Das ist also minus 1 mal minus 1 ist 1. Tja, dann schauen wir doch mal hin. Genau, das steht auch da. Ach so, Moment, es geht noch weiter. Ja, dann haben wir noch ein W4 hoch 6. Omega 4, Mensch, ich schaffe den nicht mehr. Ja. Endlich, dass das ein Omega ist. Omega 4 hoch 4 mal Omega 4 hoch 2. Dann haben wir W hoch 4 ist Omega 4. Hoch 4 ist 1 und 2 ist minus 1 mal minus 1. Also kommt minus 1 raus. Steht auch so auf der Folie. Das beruhigt mich. Dann brauchen wir noch Omega Basis 4 hoch 9. Das rechnen wir so aus. Omega 4 hoch 6 mal Omega zur Basis 4 hoch 3. 6 ist, haben wir gesagt, minus 1. Und hoch 3, haben wir gesagt, ist minus I. Also gibt das Ganze I. Perfekt. Und genau das steht, ja.
Ja, also, ich,
ja? Bums ist aus.
Wie geht es mit diesem Kommunizieren, also mit diesem Extra dazwischen? Warum müssen wir das nicht rauskriegen mit dem E?
Können Sie raus und machen, kommt das Gleiche raus. Ja. Gebe ich Ihnen als Hausaufgabe. Naja, das, wenn Sie auf, das ist ganz klar. Das ist ja das normale I. Ne? Dann machen Sie W4 hoch I mal K und dann machen Sie nur M. Und wenn Sie dann zusammen multiplizieren, dann kommt nämlich genau raus 2Pi mal I durch N in Klammern mal K plus M. Und Sie können das Ganze deswegen auch noch, zeige ich Ihnen jetzt auch noch, Einheitskreis und komplexe Wurzel auch noch grafisch machen. Und zwar Einheitskreis ja, okay, ich probiere es mal. Ne? Die Geburtsstadt Albrecht Dürers ist auch meine, aber ich kann keine gescheiten Kreise machen. Der konnte das anscheinend irgendwie perfekt. Also ich probiere es mal. Klasse Einheitskreis. Sieht aus wie eine Kartoffel. Okay, das wäre jetzt für n gleich 1. Und da teilen wir genau einmal diesen Einheitskreis da auf. Dann sagen wir, das ist der Vektor. Und der hat dann genau den Wert 1. Und das ist dann eben n gleich 1 hoch 0. Passt, ne? Hoch muss mit dem 1 sein. Okay, dann machen wir n gleich 2. Mal nochmal einen traumstarken Einheitskreis hier hin. Nehmen wir besser. So, das zahlen wir jetzt auch auf, indem wir es halbieren. Das heißt, einmal in die Richtung und einmal in die Richtung. Dann kriegen wir hier minus 1 und hier plus 1. Also, das heißt Omega 2, 0 ist wieder 1. Und Omega 2, 1 ist minus 1. Okay, dann machen wir das noch für n gleich 3. So, jetzt bin ich echt gefallen. Ne? Erstmal ein Einheitskreis. Und das wird jetzt so aufgeteilt, dass mir 360 Grad durch 3 ist 120. Also der erste geht hier hin. Der zweite geht hier hin, das sollen also 120 Grad sein. Und der dritte geht, ja, schon viel zu weit rüber gemalt, der geht hier hin, das sollen dann 240 Grad sein. Okay, dann kriege ich als Omega 3 hoch 0, kriege ich natürlich wieder die 1. Ja. Das ist 1. Und dann Omega 3 Messwerte hoch 1, das ist 120 Grad. Naja, muss ich hier abgreifen und da abgreifen. Das ist maximal schlecht gemalt. Das ist nämlich 1,5 für den Realteil. Und das ist dann immer 1,5 Wurzel 3 plus 1,5 Wurzel 3. Dann kommt noch ein I davor. Plus I. Omega 3, 2. Das ist jetzt, wir projizieren wieder auf die X-Achse. Ah ja, auf der X-Achse sehen Sie auch ganz klar. Das ist natürlich nicht 1,5, sondern das ist minus 1,5. Bei 240 Grad ist es auch minus 1,5. Und dann ist aber auch noch der Realteil negativ, der Imaginärteil negativ, minus 1,5 Wurzel 3. Und machen wir noch Vollständigkeit halber n gleich 4, weil wir das da gerade hatten. Das ist dann wieder leichter zu malen für mich, nämlich der Einheitskreis wieder mal. Und jetzt wird das alles so geviertelt. Das heißt, der Vektor und der Vektor sind interessant. Die sind leicht zu malen, leicht herauszubekommen. Also kriegen wir zur Basis 4 hoch 0 ist wieder 1, das ist der da hier. dann W4 hoch 1, aha, da haben wir jetzt nun einen Wert auf der Y-Achse, und zwar plus 1, dann ist das I, W4 hoch 2, das ist der hier, entspricht minus 1 und W4 hoch 3, das ist dann der, der nach unten zeigt, ist minus 1 auf der Y-Achse, also ist das Ganze minus I. Und wenn wir bei W4 zur Basis, also Omega zur Basis 4 hoch 4 weitermachen, dann kommen wir hier wieder an, weil dann drehen wir das Ganze wieder hier nach unten. Okay, schauen wir in die Grafik da rein. Passt alles. Omega 4 hoch 1, Omega 4 hoch 1, das I steht hier. Perfekt. Dann haben wir Omega 4 hoch 2, steht minus 1, steht hier minus 1, minus 1. Okay, entspricht also dem. Das heißt, wenn wir das hier jetzt ausrechnen, 1, mit 1, 2, 4, 3, dann kriegen wir genau die Werte raus, 10 minus 3 minus i, 0 und minus 3 plus i. Gut, sehr schön. Dann machen wir jetzt mal Folgendes, jetzt berechnen wir die inverse DFT. Das heißt also, wir gehen mit den komplexen Werten in eine andere Matrix rein und erwarten, dass dann eigentlich wieder 1, 2, 4, 3 rauskommt. Ja, das soll umkehrbar sein, die inverse DFT. Gut, die bestimmen wir jetzt mal. Und die lasse ich Ihnen jetzt mal mehr oder weniger, aber die ist intuitiv hoffentlich klar, vom Himmel fallen. Mache ich mal die da drüber. Tja, wie sieht die jetzt nun aus? Die F, also groß F hoch minus 1. Und die sieht so aus, die ist dann 1 durch N und dann halt Omega N hoch 0 bis Omega 4 hoch 0. Okay, jetzt wird es interessant. W hoch N hoch 0, ne, da geht es natürlich auch weiter. W hoch N hoch 0. Und hier kommt jetzt ein W hoch N hoch minus 1. Also im Prinzip der reziproge Wert der eigentlichen Matrix. Ne? Der eigentlich, wo die eigentlichen komplexen Fourier-Werte drinstehen. Dann wird es hier W hoch N minus 2 und so weiter. Und so weiter. Machen wir das mal für N gleich 4. Dann ist das also 1 Viertel. Und dann haben wir hier Omega 4 hoch 0, Omega 4 hoch 0, Omega 4 hoch 0, Omega 4 hoch 0. Und hier Omega 4 hoch 0, Omega 4 hoch 0, Omega 4 hoch 0, hier Omega 4 hoch minus 1, hier Omega 4 hoch minus 2, hier Omega 4 hoch minus 3. Ja, sofort, ne? Da wird dann immer mit 2 Schritten vorangegangen. Und hier unten mit 3. Omega 4 hoch minus 6 und hier Omega 4 hoch minus 9. So, das rechnen wir jetzt mal konkret aus. Das ist 1 Viertel. Dann haben wir hier wieder lauter Einsen. 1, 2, 3, 4. So, was ist jetzt Omega 4 hoch minus 1? Und dazu müssen wir wissen, dass Omega 4 hoch minus 1 können wir so ausrechnen, indem wir einfach minus i so erweitern, dass wir uns immer das Entsprechende suchen, das im Absolutwert dazu addiert, die 1 ergeben würde. Also minus 1, absolut ist 1, dann muss ich die 2 dazu addieren und dann komme ich sozusagen am Anfang wieder an und dann bin ich hier bei ich muss bei 0 wieder ankommen. Minus 1, minus 3 bei minus 4 ist das gleiche wie W4 hoch 0 oder W4, 4. Und W4 hoch minus 3 ist also W4 hoch 3 ist dementsprechend minus I. Ja. So errechnet sich das dann. W4 hoch minus 2 ist dann W4 hoch 2 und das ist also minus 1. W4 hoch minus 3 entspricht W4 hoch 1, ergibt I. Und so letztendlich komme ich dann zu dieser Matrix, minus 1, 1, minus 1, I, minus 1, minus I. Okay. Wunderschön. Das ist also die Matrix. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt machen wir also F4 hoch minus 1 multipliziert mit unseren Fourier-Werten. Und die sind also 10 mit unseren Fourier-Koeffizienten minus 3 minus I und 0 und minus 3 plus I. Wenn ich das mache, ja, dann kriege ich also erstmal ein Viertel hier. Was geht hier für den Vektor? Ja, die alle aufaddieren. Ne? 1, 1, 1, 1. Die also alle aufaddieren. Und da sehe ich schon mal, dann fällt hier der imaginäre Anteil weg, weil da steht der minus I, da steht der plus I. Also muss ich nur die realen Anteile aufaddieren. Dann kriege ich 10 plus minus 3 plus minus 3. Also 10 minus 6. Das ist 4. Das ist traumhaft. Und hier, okay, das hier mit 10 multiplizieren, das hier mit minus i, da kriege ich also minus 3i. Und da hinten sehe ich schon, also minus i mal minus 3 gibt plus 3i. Und da hinten kriege ich wieder i. Das wird mit diesem minus 3 multipliziert, also gibt es ja minus 3i. Das heißt, der Imaginäranteil fällt wieder weg. Schön. Ich kann also nur die, brauche also nur die realen Anteile wieder miteinander addieren, den mit 10. Dann wird es ein Komplex. Minus i mal minus i ist i Quadrat. I Quadrat ist 9. Ne? Und ist 9, das ist hübsch. Da kommt eine 0 raus, das ist auch hübsch. Dann haben wir gesagt, beim letzten fällt der imaginäre Anteil weg. Das heißt, das 3 hier fällt weg. Und dann kriegen wir noch ein i mal i Quadrat. Und das ist dann eben wieder minus 1. Dann haben wir also 10 minus 1 minus 1 ergibt 8. Okay. Und machen Sie es dann einfach mal durch. Es sollte rauskommen 16 und 12 und dann ein Viertel davon ist also 1, 2, 4, 3. Traumhaft. Genau der Vektor, den wir hier eingegeben haben. Okay, also das klappt auch. Ne? Wir können also sozusagen tatsächlich in den Fourier-Raum transformieren, in dem Fourier-Raum da irgendwelche Dinge veranstalten und dann mit der inversen DFT wieder zurückgehen, kommen dann in den Ortsraum und kriegen da irgendwo einen gefilterten Wert. Gefilterte Werte, die wir entweder komprimieren können, die wir verschicken können oder was auch immer. So, okay, jetzt wollen wir uns mal noch die restliche Zeit darum kümmern, wie wir das schnell berechnen können, mit der sogenannten schnellen Fourier-Transformation. Ja, und das wird ein Algorithmus, den kann man in einem Aufwand von n log n berechnen. basierend auf so einer Divide-and-Conquer, also Teile- und Hasche-Strategie. Nehmen wir mal an, wir wollen f von x berechnen. Dann definieren wir jetzt zwei neue Funktionen, f hoch 0 und f hoch 1, jeweils in eckigen Klammern. Das sei unsere Funktion a0 plus a1x plus a2x² und so weiter. Die wollen wir berechnen. Ja, da wird jetzt dann das x wird dann praktisch den, den Messwerten entsprechen und die Werte a0, a1, an-1 entsprechen dann eben unseren Fourier-Koeffizienten. Jetzt separieren wir das Ganze erstmal mit f hoch 0 und f hoch 1, sodass die Geraden, die Parameter mit geraden Index in f hoch 0 stehen und die mit ungeraden in f hoch 1 stehen. So, dann sehen wir jetzt, dass f von x entspricht f der Funktion f hoch 0 mal von x² plus f von 1 mal x², aber mal x. Damit es auch stimmt, schauen wir uns das mal nochmal hier an. Ne? Also wir sagen, das ist f hoch 0 von x², das a0 bleibt, wie es ist. Wunderbar. Dann steht hier a2 x², ne, weil wir in die Funktion f von 0 x² einsetzen. Das stimmt auch, das passt wunderbar. Dann die Funktion f1, die wird ja mit x multipliziert. Ne? Wird mit x multipliziert, spricht er den Ungeraden. Also das heißt, da kommt ein a1 mal x raus, passt. Dann a3 von x Quadrat multipliziert mit x gibt a3 x hoch 3. Also letztendlich kommt dann genau die Funktion f von x raus, dadurch, dass wir das mit x multiplizieren. Warum machen wir das Ganze? Wir machen das Ganze deswegen, weil wir jetzt damit den Aufwand reduzieren. Wir müssen jetzt hier nicht mehr n Fourier-Koeffizienten berechnen, sondern nur die Hälfte jeweils. Und wir werden dann sehen, dass wir die dann ineinander überführen können. Ja, das heißt, das Problem der Auswertung von f von x an n Werten wird also reduziert auf die. Mach das gleich mal hier. Also, ne? Da steht auch noch was Hübsches. So, das wird also reduziert auf von n halben Werten von diesen Fourier-Koeffizienten. Und dann berechne ich f von 0x² plus f, das müssen wir dann einfach nur noch einsetzen. Und das könnte ich natürlich jetzt fortsetzen, f0 von x², könnte ich auch wieder separieren. Wo ich letztendlich dann f von 0 von x hoch 4 und f1 von x hoch 4 bekomme. Und so kann ich das dann fortsetzen und komme dann letztendlich auf einen rekursiven Algorithmus, mit Zeitkomplexität n log n. Soweit ungefähr klar, wie das funktioniert. Schauen wir es uns mal hier an. Wir berechnen also erst die FFT, die rekursive Implementierung der FFT, FFT von 1, FFT von 4, nur ein Vektor, das ist einfach, ne? Weil die FFT der Dimension 1, naja, da kommt dann halt raus, da gibt es nur einen Koeffizienten, nämlich den hier. Also nur mit 1 multipliziert. Also ist die FFT von 1 und die FFT von 4, 1 und 4. Analog hier für FFT von 2 und FFT von 3. Okay, jetzt haben wir zwei Werte. Wir berechnen jetzt die FFT von 1 und 4. Wenn wir dann unsere Matrix anwenden, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, dann müsste 5 minus 3 rauskommen und hier 5 minus 1. Okay, dann fassen wir die wieder zusammen. Wenn wir die dann zusammenfassen, nach diesem Verfahren hier, dann ergibt sich hier 5 plus 5 ergibt 10. Dann kombinieren wir jeweils die hinteren Werte hier, minus 3, minus 1. Die hinteren Werte entsprechen jetzt hier in der zweiten Komponente den komplexen Werten, also minus 3, minus i. Dann fasse ich die beiden wieder zusammen, allerdings jetzt mit negativ, 5 minus 5 ergibt 0. Und dann minus 3 minus minus 1 ergibt plus 1 und das ist dann plus i. So würde sich das jetzt errechnen. Das können wir jetzt aber noch verbessern, weil nämlich diese iterative Berechnung ist zu bevorzugen. Das heißt, wir lösen jetzt diese Rekursion in eine iterative Berechnung auf. Dadurch haben wir auch nicht so viele Funktionsaufrufe. Wenn man eine richtig geschriebene iterative Version, die benötigt weniger Indexberechnungen als die rekursive Funktion. Und die iterative Version, die wird jetzt sozusagen so Basis-Schlüssel-Subausdrücke nur einmal aus, während die rekursive das mehrmals macht. Und ich kann auch einfacher einen entsprechenden parallelen FFT-Algorithmus ableiten aus dem in der iterativen Form gegebenen sequentiellen Algorithmus. So, jetzt nehmen wir mal, wenn wir uns das genau anschauen, dann haben wir so 1, 4, 2 und 3. Das heißt, die beiden Werte kombinieren wir hier zu einer FFT mit 2 Werten und die dann zu einer FFT mit 4 Werten. Und wie machen wir das? Naja, wir legen hier 1 und 4 immer fest. Da vorne werden die positiv verknüpft und hier hinten negativ. 1 minus 1 mal die 4. Hier 2 plus 1 mal die 3. 2 minus 1 mal die 3. So, okay. Und das geht jetzt dann hier hoch, indem wir hier da die 5 ausrechnen. Hier haben wir auch die 5. 5 plus 5. Da kommen immer die imaginären Werte rein. Das würde sich dann ergeben, wenn Sie wieder in diese Fourier-Koeffizienten dann da reingehen. Ne? Aber es ist jetzt hier ein bisschen vereinfacht, einfacher dargestellt. Man muss halt nur wissen, wo die imaginären Werte stehen. Und zwar stehen die dann immer hier und hier. So, und dann gehe ich da wieder rein. 5 minus 5. Und jetzt verknüpfe ich die wieder. Und das ist dann wieder imaginär. Das ist die minus 3. Und hier das 2 minus 1 mal 3. Also das ist dann eben 2 minus 3 ist minus 1, also minus 1. Ja, das heißt, ich rechne das da mal aus, da schreibe ich jetzt einmal dann Komplex davor und da davor ist es der Realteil. Wenn ich jetzt mir noch genau die Datenflüsse anschaue, dann sehe ich, das sieht wie folgt aus. Ich habe hier den Eingabevektor 1, 2, 4, 3, da muss ich entsprechend permutieren, ja, und dann fasse ich die einfach hier zusammen. Also dann landet hier die 1, hier die 4, hier die 2 und hier die 3. Das wäre also schon mal FFT von der Dimension mit Länge 1 und dann entsprechend permutiert, den Datenflüssen, die notwendig sind, gerecht werdend. Ja, und dann fasse ich hier die 1 und die 4 und hier die 1 und die 4 zusammen. Hier positiv, hier negativ, das mache ich hier genauso, die 2 und die 3 und hier positiv und hier negativ. Und dann setze ich das sofort mit größerer Periode jetzt. Also ich gehe jetzt hier nicht zum Nachbarn, sondern ich gehe zum übernächsten Nachbarn jeweils. Ich gehe gerade hoch und hole mir immer das Ergebnis vom übernächsten. Und auf die Art und Weise kann ich die alle miteinander kombinieren. Ja? Das heißt, auf die Art und Weise führe ich so eine Art Faltung durch. Und dann kommt hier die 5 und hier die 5 positiv. Da kommt die minus 3 und die minus 1 positiv. Okay, hier kommt die 5 und von da kommt die 5 negativ hoch. Hier kommt die minus 3. Und hier die minus 1 negativ hoch. Wenn ich das dann hier ausrechne, kriege ich meine Fourier-Koeffizienten. Und jetzt diese Datenflüsse dann noch berücksichtigen, könnte ich also sozusagen von unten linear in einer Vorschleife mit einer festen Grenze auch noch diese Fourier-Koeffizienten ausrechnen. Das ist immer das Gleiche, abhängig von dem, was ich hier unten messe.
Jo. Wenn man jetzt auf das Plus i und Minus i aus dem Diagramm.
Hier? Das ergibt sich letztendlich aus dieser Separierung in die beiden Anteile. Und der Multiplikation mit dem x und aus der Tatsache, dass ich hier eben nochmal das um eine Stelle verschoben habe, das müsste man wirklich mal genau separieren. Und dann würde man sehen, dass die zweite Hälfte dann da immer mit einem Minus hinzukommt. Schauen wir uns mal das Codesegment für die rekursive Berechnung an. Rekursive FFT müsste das eigentlich heißen. Also ich habe die Parameter, n ist die Anzahl der Elemente in meinem Messvektor, das sind also die Koeffizienten. Lokal brauche ich also die primitive Einheitswurzel, das ist die Polynomauswertung. Da sind die geradzahligen Koeffizienten drin, in 1 sind die ungeradzahligen Koeffizienten drin. Und y soll das Ergebnis der Transformation sein. Okay, das sind jetzt erstmal die Parameter, die ich brauche, die lokalen und die ich übergebe. Ja, y ist das Ergebnis der FFT von A0 und so weiter, von A1. Ne? So, jetzt fange ich so an, if n gleich 1, send return A, weil dann bin ich fertig. Weil die FFT der Dimension 1 ist immer mit 1 multipliziert, weil Omega von irgendwas zur Basis n hoch 0 ist eben 1. Na, beziehungsweise Omega zur Basis 1 hoch 0 ist dann eben 1. Ansonsten mache ich Folgendes. Ich rechne hier brav meine n-ten Einheitswurzeln aus. Ich sage erstmal Omega 1 ist 1, das ist dann der Stadtwert. Dann berechne ich hier jetzt meine geraden Koeffizienten, hier meine ungeraden Koeffizienten, die kommen da rein. Und wie die nehme ich da, also hier übernehme ich die. Und dann rufe ich die Funktion, das ist tatsächlich hier fit, also nochmal aus. Und dann hier für die andere Hälfte. Und dann werden die Ergebnisse zusammenaddiert, und zwar jetzt von 0 bis n halbe minus 1. Weil ich habe die hier, die berechne ich ja parallel. Und dann fasse ich die hier so zusammen und bestimme die neuen VE-Koeffizienten. Ja. Und dann bin ich fertig und gebe den Vektor zurück. Und Sie sehen, das sind also diese rekursiven Aufrufe. Die erfolgen natürlich dann mehrmals. Es müssen immer wieder Parameter übergeben werden. Und jedes Mal werden hier diese Omega neu berechnet. Und demgegenüber schaue ich mir jetzt diese Variante an, die ich Ihnen hier gezeigt habe, mit den Datenflüssen hier. Ne? Und die sieht dann so aus, das ist also die, für eine iterative sequentielle Berechnung. Wichtig ist jetzt hier diese Butterfly-Permutation, und diese Butterfly-Permutation, die spiegelt dann genau diese Kommunikationsmuster da wieder. Okay, Parameter sind auch wieder n und die Koeffizienten, lokal die primitive Dete, auch aber das war ein bisschen schnell. Dete-Einheitswurzel, dann die Polynomauswertung, die Ergebnisse der Transformation, und da brauche ich noch Parameter, um die Zwischenergebnisse zu speichern. Und hier gebe ich jetzt diese Bit-Reverse-Permutation an. Und die ergibt sich so, die zeichne ich jetzt mal nur für 8 Einträge auf. Null eins null, null eins null, null eins eins, eins null null, eins null eins, eins eins null und eins eins eins. Das heißt, der nullte Kanal, ja, drehe ich alle Bits um. Auf wen bilde ich den ab? Auf 00. 001, auf wen bilde ich den ab? Auf 100. 010, wenn ich das Bit umdrehe, also das Bit müsste Bitmuster vertausche, da kommt wieder 010 raus. Also es tut sie nichts. Hier die 3 wird auf 110 abgebildet, hier 100 wird auf 001 abgebildet, 101 wird auf 101 abgebildet, 110 wird auf 011 abgebildet und 3 Einsen, die wenn ich vertausche, da tut sie auch nichts. Ja. Und das war jetzt mit 8, ich hätte es vielleicht mit 4 machen sollen, naja. Und das entspricht jetzt genau diese Kommunikation. Das ist 0, 1, 2, 3, also 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Genau, das heißt, die 0 wird auf Kanal 0 abgebildet. Der hier ist Kanal 1, auf wen wird er abgebildet? Auf Kanal 4. Der geht hier hin, das ist genau der 0, 1, 2, 3, 4. Sehen Sie es? Jetzt auf meinen Finger gucken. Das ist Kanal 0, das ist der Kanal 1. Ne? Kanal 1 wird abgebildet auf dem Kanal 4. Wo ist der Kanal 4? 0, 1, 2, 3, 4. Das heißt, das hier geht hier hin. 0, 1, 2, 2 geht auf 2, geht also hier hoch. Das ist 3. Wo geht 3 hin? 3 geht auf 6. Das ist genau hier. Claro. So ergibt sich also, wird diese Kommunikation da abgebildet. 20. Gehen wir auf 21. Nein, das war zu früh. Das wird also hier abgelegt. Ja, und jetzt laufen wir von 1 bis log n. Diese Enteneinheitswurzeln, die sind immer Vielfache von 2, also 2er-Potenzen. Dann rechne ich hier jetzt meine entsprechenden Koeffizienten aus. Das heißt, die schnelle Fourier-Transformation, die funktioniert auch immer nur für Vektoren, die Zweierpotenzen sind. Wenn Sie keine Zweierpotenzen haben, dann füllen Sie die auf bis zu 2. Also wenn Sie nur 1000 Messwerte haben, dann müssen Sie die Fourier-Transformation so berechnen, dass Sie die anderen 24 Werte auch mit 0 auffüllen. Dann sind wir auf die Zweierpotenz kommen, sonst können Sie den Algorithmus nicht anwenden. Ja, und dann wird es halt hier immer fleißig halbiert, bis die halbe minus 1 für m gleich k. Dann gehen wir die einzelnen Schritte hier durch und berechnen hier unsere Koeffizienten entsprechend dem Schema, wie es vorhin bildlich dargestellt wurde. Ja, dann berechne t und dann x. Dann habe ich die Werte dann schon hier berechnet. Die muss ich dann nur noch weitergeben, und zwar einmal, jeweils immer um d halbe versetzt, einmal plus und einmal minus t. Ja, schauen Sie da mal scharf hin. Genau die Werte wandern da immer hoch, einmal mit minus und einmal mit plus. Hier, ja, die 3 wandert hier hoch mit plus und das ist jetzt die erste Hälfte, das darf ich nur für die zweite Hälfte machen. Hier mit Plus und hier für Minus. Hier, das Minus 1 wandert hier mit Minus 1 hier hoch und dann hier wird es invertiert durch das Minus, also wird es zu Plus 1. Verstehen? Schauen Sie das in der ruhigen Stunde nochmal scharf an. Und genau sowas haben Sie dann, die Idee haben wir in der Übung, sowohl die rekursive als auch die iterative selber anhand dieses Codeschemas umzusetzen und dann mal zu messen. Dann sollte natürlich das Lineare wesentlich schneller sein als das Rekursive. Okay, jetzt laden wir noch abschließend eine Parallele ab. Wir machen eine Domänenzerlegung, Zerlegung des Problemraums. Also wir haben assoziative, primitive Tasks pro Element. Die soll den ein Element des Eingabevektors A und ein entsprechendes Element des Ausgabevektors Y berechnen. Dann füge ich noch Kommunikationskanäle hinzu zur Behandlung der Kommunikation zwischen den Tasks. Dann kommt dieses Bildchen genau raus. Also das wäre jetzt eine Task, die kriegt A0 und berechnet Y0, die kriegt A1 und berechnet Y1, die A2, die berechnet Y2. Ja, und da unten wäre jetzt sozusagen der zeitliche Verlauf. Und jetzt sehen Sie, was die da alles erstmal berechnen können und welche Ergebnisse an wen weitergegeben werden. Okay. Und das entspricht immer so diesen Butterfly-Operationen. Dieses Bit-Reverse ist im Prinzip ein Butterfly. Wissen Sie, warum man das als Butterfly bezeichnet? Drehen Sie mal Ihren Kopf um 90 Grad, ne? Wenn es geht, drehen Sie mal alle um 90 Grad, so, ja. Nach rechts. Und schauen mal nur hier hin. Da sehen Sie da im Prinzip so Schmetterlingsflügel. Deswegen heißt es Butterfly. Okay. Ja, jetzt kann ich natürlich, das wäre ein bisschen eine feingranulare Aufteilung, vielleicht ein bisschen zu viel des Guten parallelisiert. Deswegen kann man jetzt halt nochmal Tasks, primitive Tasks agglomerieren. Es gibt tatsächlich ein deutsches Wort dafür, Agglomeration. Wenn man sagt, agglomerieren, probierst du es mal. Akzeptierter Duden, also zusammenfassen. Ja, man könnte ja zusammenfassen sagen. Ne? So ähnlich wie akkumulieren. Das ist agglomerieren. Akkumulieren ist eigentlich aufaddieren. Und agglomerieren ist mehr so zusammenfassen. Gut, dann bilde ich diese auf einen Prozess jetzt ab. Da könnte ich jetzt also 4 solcher Vektoren hier immer, also was vorhin auf 4 einzelne Tasks war, bilde ich jetzt hier auf eine Task ab, und die nenne ich jetzt Prozess. Und jetzt muss nur noch, das hier geschieht innerhalb eines Prozesses, also innerhalb eines Speichers, innerhalb eines lokalen Speichers. Da muss ich also eigentlich nichts verschicken. Und über Nachrichtenkopplung verschicke ich jeweils immer das, was diese weißen Streifen da beinhaltet, entsprechenden Kommunikationsmustern. An der Phase 1 muss ich die Prozesse, die permutieren die A's, entsprechend den Muster jeweils hier immer, Input bis Output, also das rechne ich jetzt hier von oben nach unten im zeitlichen Verlauf. In der Phase 2, dann kann ich die ersten Log N minus Log P Operationen in einer FFT berechnen. Das wären, ich habe das nicht gezählt, ich denke mal, das wird stimmen, wenn ich das hier mir ausrechne, wie viele das sind innerhalb einer Task. Dann habe ich keinen Nachrichtenaustausch, und in der Phase 3, das sind dann die abschließenden Log-P-Operationen. Das sind bei 16 Inputs. Log-P, das wäre also 4, 1, 2, 3. Also Log-P minus 1 in dem Fall. Weil wenn ich den ersten Schritt davon wegnehme, mit hinzuzähle, wäre es der Schritt 0. Ja, das sind dann die Log-P-Operationen. Okay, Prozesse organisieren, Datenaustausch, zum Beispiel aus Hypercube. Hypercube, habe ich mal in C1 erkläre ich jetzt nicht mehr, weil ich doch nur was machen will im nächsten Kapitel. Und das schafft einfach einen Datenaustausch auch in Log-P, wenn ich P-Prozesse habe. Und das führt dann letztendlich zu der Analyse, die muss ich noch auf Deutsch übersetzen, dann lege ich das Ganze auch hoch ins Stud-on. Also ich habe N-Log-N mal N-Schritte, jetzt aufgeteilt auf P-Prozesse. Die All-to-All-Communication geht auch in N-Log-P. P-Schritte dividiert durch P, weil ich jetzt P-Prozesse habe. Und dieses Austauschen der Vektoren in den letzten P-Operationen erfordert auch nochmal N log P durch P. Letztendlich kriege ich also N log P durch P als Aufwand. Gut, zusammenfassend, diese diskrete Fourier-Transformation wird in vielen wissenschaftlichen und Ingenieursapplikationen verwendet. Wichtig ist diese schnelle Fourier-Transformation, die habe ich Ihnen jetzt gezeigt, wie man die diskret berechnet. Die schafft es also in N log N. Und ja, so abschließend haben wir uns ein bisschen Gedanken gemacht, wie man so etwas parallel implementieren könnte. Ah, warum ist das besser skalierbar? Naja, weil es halt ist ein Scalability better. Okay. Es liegt halt an diesem N-Verlauf, an dem Log N, und Log N geht halt irgendwann mal in eine Sättigung. Und dann wird es halt nicht linear. Okay, 10 Minuten haben wir doch noch. Schauen wir doch mal, was wir da noch schaffen. Okay, das war letztes Jahr das Kapitel 4. Ne? Ja, danke. So, dann zum Kapitel 6, weil da habe ich ein bisschen was umgestellt. Und da geht es jetzt mal um so eine Radarapplikation. Lassen Sie mich, da kann ich es gleich nahtlos anschließen, wo jetzt so eine Fourier-Transformation tatsächlich mal gebraucht wird. Ja, Millionen von Menschen verlieren ihr Leben oder werden bei Autounfällen verletzt. Grund, weshalb? Ja. Ja, das ist der Grund, weshalb zum Beispiel auch verschiedene Radarsysteme entwickelt wurden. Also es gibt eine schöne Grafik, die habe ich jetzt leider hier nicht dabei. Ja. Da habe ich mal einen Vortrag bei der Langen Nacht der Wissenschaft über autonomes Fahren. Die Grafik habe ich von Herrn Klee bekommen, die zeigt sehr schön, wie die Anzahl der Unfälle, autonomes Fahren ist ja momentan ein bisschen in der Diskussion. Sie haben das vielleicht mit Tesla mitbekommen, sind leider ein paar schlimme Unfälle passiert. Nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so, dass durch diese technischen Neuerungen, das kann man zeigen, da gibt es eine Kurve, wie auf der einen Seite die Anzahl der Kfz-Zulassungen enorm zunimmt über die Jahrzehnte und auf der anderen Seite aber auch die Zahl der schweren Unfälle extrem zurückgeht. Und das liegt durchaus an technischen Neuerungen wie ABS und was da alles so eingeführt wurde. Und jetzt ist die Argumentation, das autonome Fahren wäre der nächste Schritt. Ne? Ich denke nicht, dass es, das mit Tesla war natürlich jetzt ein bisschen extrem. Der Fahrer hat allerdings, glaube ich, auch hinten rumgespielt, hat dem System vollkommen vertraut. Und statt in eine weiße Wolkenwand, was das System dachte, ist der auf den LKW draufgefahren und vorbei war es. Ne? Okay, am Donnerstag war ich bei Audi. Nein, das sage ich jetzt mal bisher nicht, weil die Kamera läuft da mit. Also demnächst soll bei Audi da so ein Staupilot eingeführt werden. Auf einem A8, glaube ich, ist es. Ja. Der dann autonom fährt auf der Autobahn bis zu 60 Stundenkilometer. Staupilot, also wenn man da im Stau fährt, dann können Sie sich die Nägel putzen oder sonst was. Das Auto macht das dann alles. Ne? Okay, ja, es gibt also verschiedene Radarsysteme. Radar ist also wichtig. Wir schauen uns jetzt mal einen ganz einfachen Radar an. Den Frequency Mode Continuous Wave, so ein Dauerstrichradar. Und damit im fortgeschrittenen System baut man damit mehr Antennen auf. Wir gucken uns jetzt ein Verfahren an, das nennt sich digitale Strahlformung, also Berechnen des Strahls. Und es, ja, da gibt es also verschiedene Algorithmen zur Parameterschätzung. Parameterschätzung, also wie weit ist das Auto weg. Okay, allgemeiner Aufbau von so einem FMCW-Radarsystem. Ich schicke ein Signal hier raus und ich empfange wieder ein Signal. Und die beiden werden dann sozusagen gemischt. Und die messe ich. Ich messe also stets immer eine Mischung aus dem Signal, was ich wegschicke, und dem, was zurückkommt. Ja, die Überlagerung. Und das, was zurückkommt, ist natürlich eine Frequenz, die ich zeitlich vorher weggeschickt habe. Ne? Okay, so sieht es aus. Also Dauerstrichradar, das heißt, ich erhöhe hier die Frequenz. Jeweils. Und dann entweder ich mache das so oder ich kann auch Dreiecke da reinschicken. Ja. Und die kann man dann entsprechend erzeugen, indem man hier da diese Generatoren mit den Signalen hier da anregt. Okay, kommen wir mal zu dem Bildchen. Genau, also ich schicke jetzt ein Signal, das wäre jetzt dieses Dreieck, Anregung, ist jetzt mal egal. Ich schicke auf jeden Fall ein Signal hier weg. Ja. Und dieses Signal zeitlich versetzt, kommt später wieder zurück. Und was ich messe, ist die Frequenzverschiebung Delta FB. Ja. Okay, wenn ich jetzt mehrere solche Signale habe, dann kriege ich hier auch noch eine Verschiebung hier von von den einmal gestatteten Frequenzen. Das ist die sogenannte Dopplerfrequenz. Die kann ich dann auch berechnen. Die geht in die Grafik hier ein. Was ist die Dopplerfrequenz? Das ist die Veränderung der Frequenz, wenn sich Objekte bewegen. Wenn ich diese Dopplerfrequenz ausrechnen kann, dann kann ich auch ausrechnen, wie sich dieses Objekt, was ich detektiert habe, bewegt. Okay, der Zusammenhang Entfernung, Objekt, Frequenz, Schlag, das ist also dieses FB, das ist die zeitliche Verschiebung, wann das Signal abgeschickt wird und wann es wieder zurückkommt. Ja. Die Frequenzbandbreite insgesamt, das ist die hier, also welchen der Frequenzgang, wie erhöhe ich die Frequenzen meines Signals. Und die gemessene Laufzeit zwischen Sender und Empfänger hat einen ganz einfachen Zusammenhang, nämlich Tau ist gleich 2 mal R, das ist die Entfernung vom Radar zum Objekt, und C ist die Lichtgeschwindigkeit. Ja. So, das kann ich jetzt umstellen. In dem Tau gilt nämlich auch, dass F von B, das ist also die Frequenzverschiebung, das Verhältnis von F von B zu dem Verhältnis entspricht auch der Frequenzverschiebung zum gesamten Frequenzgang. FB zu Delta F. Ja. Dann stelle ich dann, setze ich das hier ein, stelle das Ganze um und dann kann ich nach dieser einfachen Formel die Entfernung berechnen. Die Entfernung des detektierten Objektes ist also der Frequenzgang, das gesamte FB hier, mal der Zeit, die ich messe, mal der Lichtgeschwindigkeit, dividiert durch 2 mal Delta F. Aber dieses Delta F kenne ich nicht. Wie bestimme ich dieses Delta F? Durch eine Fourier-Transformation. Indem ich ständig Messsignale entgegennehme und ich will dieses Signal haben, das was sozusagen die größte Amplitude hat. Mit der größten Wahrscheinlichkeit. Und das heißt, ich berechne eine Fourier-Transformation über all diese frequenten Anteile und dann nehme ich die her, die den höchsten Fourier-Koeffizienten hat. Dann sage ich, das ist die Frequenz. Und dann gehe ich in die Formel und sage, aha, in der Entfernung ist mein Objekt. So funktioniert der Radar. Okay, schauen wir uns das hier nochmal kurz an. Die Frequenzdifferenzen, die werden also über eine FFT ins Frequenzspektrum transformiert, um den Frequenzschlag rauszubekommen. Okay, ich mache es mal ein bisschen kürzer und zeige mal dieses Bildchen hier. Okay. Also, da ist nochmal die Formel. Für FB 2 mal B durch TC mal C. Das ist also die Laufzeit und so weiter. Also, ich gehe hier hoch. Ja. Bestimme also die Frequenzen für dieses rote Signal über die Zeit. Beziehungsweise ich messe die und gehe dann in der FFT. Bestimme also hier die maximale Frequenz und weiß, wie weit es jetzt weg ist. Und das wiederhole ich jetzt, das ist also eine FFT, eine eindimensionale FFT, über dieses rote hier. Das mache ich dann fürs blaue, fürs grüne und fürs schwarze. Ich berechne sozusagen mehrere FFTs aufeinander folgend. Und wenn sich dieses Objekt jetzt bewegt, dann mache ich nochmal eine Berechnung hier über die Zeile. Wenn sich das Objekt bewegt, dann sind die maximalen Frequenzverschiebungen, die ich ausrechne, müssen sich auch verändern, weil sich das Objekt bewegt. Verstehen Sie? Wegen der Doppler-Eigenschaft. Das heißt, ich mache nochmal eine Fourier-Transformation, dieses Wind, das heißt, das ist ein bestimmter Ausschnitt, Window, und mache eine FFT darüber. Und über mehrere aufeinanderfolgende Signale mache ich nochmal eine FFT, das heißt, ich habe jetzt eigentlich eine zweidimensionale FFT gerechnet, erst über einen eindimensionalen Signalraum und dann die Ergebnisse der errechneten über FFT errechneten Frequenzen, mache ich nochmal eine FFT, und wenn sich da dann wieder eine Veränderung ergibt, dann kriege ich die Frequenz aufgetragen über die Dopplerfrequenz. Und aus der Dopplerfrequenz kann ich auf die Geschwindigkeit schließen und auf die Frequenz, aus der Frequenz kann ich über diese Formel hier auf den Abstand schließen. Also die hier. Ich zeige Ihnen gleich mal das Bildchen hier. So, das ist das, was dann zum Beispiel rauskommt. Das haben wir tatsächlich mal gerechnet mit entsprechenden Werten. Und dann kommt das hier raus, die Relativgeschwindigkeit und die Entfernung. hier. Relativgeschwindigkeit und die Entfernung. Velocity und Distance. Ist es besonders rot, heißt es, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit hat er da was gefunden. Es ist blau, da ist nichts. Und das heißt jetzt, in der Entfernung von ungefähr 3 Metern befindet sich was, was ich mit einer Relativgeschwindigkeit zu mir von 1,4 Metern pro Sekunde bewegt. Ich weiß jetzt leider noch nicht, wo das ist. Ne? Ich weiß bloß, das ist auf einem Radius der Entfernung. Aber wo, das weiß ich noch nicht.
Ja. Ja. Das ist die Relativgeschwindigkeit zu mir hin, nicht von mir weg, oder?
Das ist die zu mir weg. Und wenn es negativ ist, wir können auch negative Werte rauskommen, dann fährt er auf mich zu. Okay, das weiß ich jetzt schon mal. Jetzt geht da nochmal drauf. Und was man jetzt macht, genau. Jetzt nehme ich noch ein Antennenfeld. Deswegen habe ich nicht nur eine Antenne, sondern mehrere Antennen. Und dann über den gleichen Zusammenhang, ich kürze jetzt das mal ab, kriege ich dann auch noch den Winkel raus. Und dann weiß ich, genau, auf dem Kreis der Entfernung des und des, in der Richtung, da ist was. Da ist dieses Objekt. Okay, gut, dann gibt es noch Verfeinerungen, wie was man da noch alles. Dieses FMCW ist relativ einfach. Da gibt es dann noch Verfeinerungen, wie beispielsweise, das habe ich jetzt noch mal besser aufgearbeitet, das mache ich dann noch und das sollen die anderen dann noch mal kurz wiederholen. In den nächsten sollen wir noch mal eine Vorlesung machen. Interessant ist Folgendes, ja.
Weiß das Auto nicht, wo die Radar, wo die Sensoren sind? Weil wenn es ja von vorne, wenn die Sensoren vorne abschlagen, kann es auch von vorne kommen, oder?
Ja schon, aber selbst von vorne, dann haben sie einen Halbkreis sozusagen.
Ach so, dann weiß er nicht, ob es vorne rechts ist oder vorne links.
Genau, okay. Oder direkt vor ihm. Ja. Und das haben wir hier einfach mal FFTs gerechnet. Jetzt kommt die Rechneraktur wieder ins Spiel. Ja. Haben wir mal FFTs gerechnet auf einer GPU mit einer CUDA-FFT und verglichen, also in der CUDA-Bibliothek von NVIDIA ist eine FFT drin, das ist dieses rote. Und Bins, die FFT-Size hier, ja, das sind die Messpunkte, mehrere gerechnet. Und hier die Performance wurde gemessen sozusagen in diskreten Winkeln pro Sekunde, die ausgerechnet werden können. Und da sehen Sie, ich nehme das andere, die blauen, ist auf einem normalen ARM-Prozessor gerechnet. Einmal mit einem Kern und einmal mit 4 Kerne. Und das Interessante ist, ja, bis zu einer bestimmten Größe von der FFT ist der parallele Overhead so groß, dass es überhaupt nicht lohnt, mit der GPU zu rechnen. Da rechnen Sie mal lieber nur auf einen Core auf dem ARM, der schafft es auch. Ungefähr bei einer Größe von 2560 schlägt es um. Und der Vergleich zwischen 1 Kernen und 4 Kernen auf der CPU war sogar noch krasser. Hier brauchen wir ungefähr eine FFT von 4096 Messpunkten, dass sich die Parallelisierung tatsächlich erst lohnt. Also das ist, wo wir ja als Rechnerarchitekten wieder ins Spiel kommen. Wir haben dann solche Vergleichsmessungen, das machen wir für Infineon auch, gemacht. Wann schlägt es um? Wann lohnt es sich wirklich auf eine heterogene Architektur zu gehen? Okay, jetzt mache ich nur noch eins kurz. Das, wie gesagt, das kann man dann, das mache ich nochmal ein bisschen schöner. Nochmal etwas besser ausgleichen. Nochmal die Messwerte ein bisschen, weil die sind schon recht fehlerhaft auch. Ne? Die sind ja auch fehlerhaft vom Radar, die sind schon wie das hier streut. Was man dann nämlich im Auto in Zukunft machen will, ach so, das ist ein eigenes Kapitel, okay, ist dann eine sogenannte Sensorfusion. Das heißt, ich kombiniere das dann mit einer Optik. Weil der Radar erkennt eigentlich nur, da ist was. Vielleicht ist das ja gar nicht gefährlich, vielleicht ist das bloß ein Blatt. Da macht man auch noch Auswertungen, dass man versucht, anhand des zurückgeworfenen Signals festzustellen, das weiß man dann auch, ob das jetzt von einem festen Objekt ist oder von einem weichen Objekt, solche Überlegungen gibt es eben auch. Aber man macht eben auch eine Kamera, die man noch zusätzlich positioniert. Die Kamera funktioniert natürlich nicht so gut, immer wieder Radar in manchen Situationen, ne, schlechtes Wetter und sowas. Und dann versucht man, das, was die Kamera und das, was der Radar entdeckt hat, miteinander zu vereinen. Das ist eine sogenannte Sensorfusion, um ganz sicher zu gehen, da ist eine Person in der und der Entfernung und es ist jetzt nicht mehr weit, ich muss jetzt eine Zwangsbremsung auslösen. Okay, und mit den Dingen sollen Sie sich dann noch in der nächsten Vorlesung beschäftigen. Dann wird Ihnen nochmal erklärt, wie man dies mit einer Kamera Personen detektiert. Also nicht eine bestimmte Person, den Dieter Tiepmer freiläuft über die Straße, sondern da läuft eine Person über die Straße. Und wie man das dann zusammenbringt. Okay, wir sehen uns dann Anfang Juli wieder. Bis dahin.